Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science! Oh mein Gott, wir sind alle so aufgeregt. Herzlich willkommen zur ersten Folge Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für Filme, Serien und Games, die wir unter die wissenschaftliche Lupe nehmen. Wir schauen uns an, was über eure Bildschirme flackert und gucken, wie viel davon könnte in echt funktionieren, wie viel ist totaler Quatsch und was bewegt sich irgendwo dazwischen und ist so, naja. Mit mir ist Henry Holland Moritz, Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Henry, endlich haben wir einen Podcast.
Endlich. Hallo zusammen und auch von mir herzlich willkommen.
Es war deine Idee.
Ja, gut, ne? Ich habe nur gute Ideen.
Finde ich auch. Und zugeschaltet aus der Weltmetropole Brokstedt bei Hamburg, Anne Dorette-Ziems, Physikerin und Wissenschaftsjournalistin.
Hallo, es ist so traurig, dass man das immer dazu sagen muss, aber ja, es ist bei Hamburg.
Gibt es da noch einen Ort dazwischen, muss man sagen, Brokstedt bei und bei Hamburg?
Nee, es ist tatsächlich relativ genau zwischen Hamburg und Kiel.
Okay, ich war ja schon da, es ist sehr, sehr schön dort. Ich bin Jack Popp, ich bin Wissenschaftsjournalist und Science Presenter, ich mache Wissenschaftsshows und ja, habe offensichtlich mit euch zusammen jetzt auch einen Podcast, freue mich sehr.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht wissen das ja einige noch, aber es gab ja mal die hammermäßige YouTube-Sendung Science vs. Fiction und vielleicht merkt man am Titel dieses hammermäßigen Podcasts ja schon eine leichte Ähnlichkeit des Themas. Wir können nämlich einfach nicht aufhören, über die Wissenschaft in Film zu reden und deswegen tun wir es nicht. Wir reden einfach weiter nur ohne Bild, mit wenig Bild.
Und das ist auch cool, weil wir uns gar nichts Neues überlegen mussten, ne?
Praktisch.
Formatierung und Testgruppen und so, Quatsch, einfach alles normal. Wir wollen am Anfang natürlich noch einen kleinen Disclaimer geben für alle, die das jetzt bei YouTube früher noch nicht gesehen haben. Das wirkt immer manchmal so, wenn man Filme kritisiert oder sich da so die Rosinen rauspickt, dass wir irgendwelche Dinge schlecht reden wollen. Aber das wollen wir natürlich gar nicht.
Genau, wir lieben Filme, wir lieben Comics, wir lieben Videospiele, diesen ganzen geilen Kram. Und wenn da irgendwas falsch dargestellt ist und wir sagen, ey, ist übelster Quatsch, dann ist es kein Hate. Wir wollten hier nicht abhaten, sondern eher abnerden.
Also außer wir haben den Film wirklich gehasst, dann wollen wir auch abhaten.
Genau, dann ist Hate absolut gerechtfertigt. Aber grundsätzlich geht's hier nur drum, ein bisschen was zu lernen aus diesem Kram, der vielleicht auch ein bisschen falsch ist. Aber unsere Meinung, alles unsere Meinung, außer Wissenschaft, das ist keine Meinung, sondern Fakt. Ja, und diese Fakten bringen wir hier auf den Tisch.
Wir wollen ja am Ende jeder Folge so ein kleines Fazit geben, so ein Gütesiegel von Wissen hinter den Kulissen, ob wir das jetzt wirklich völlig Banane fanden oder ob das in die richtige Richtung geht. Und dafür haben wir uns was Nettes überlegt, heute noch. Anne, was haben wir gemacht?
Ein Film kann entweder delfinisch cool sein oder naja, wie eine Kuh oder mehr wie eine Katze. Und ich hoffe, niemand hasst uns jetzt, weil ich weiß, viele Leute lieben Katzen, aber das Geräusch ist schon eher so schlimm.
Genau, wir spielen es euch einmal vor, ja? Also immer, wenn wir finden, dass ein Film sehr nah an der wissenschaftlichen Realität ist, dann kriegt ihr das hier von uns. Wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwo in der Mitte so, naja, geht, kann man machen, dann kriegt's das. Und immer, wenn es wirklich gar nicht geht und wir ganz schnell die DVDs oder die Datei verbrennen wollen, dann gibt's das hier. Ja, sorry, liebe Katzenfreundinnen und Freunde, das muss jetzt sein. Dann geht's hier weiter mit dem ersten Thema und da freue ich mich schon sehr, denn als kleinen Überleitungsjingle haben wir gleich hier in der ersten Folge was Besonderes, nämlich die Ghostbusters-Melodie in der Version von Marty Fischer, unserem YouTube-Kollegen. Der ist also Musiker, Produzent, Entertainer, Moderator, der kann alles. Vor allen Dingen aber Songs in verschiedenen Stilen aufnehmen. Und das hat er eben mit dem Ghostbusters-Song auch gemacht. Und das Video fand ich so cool, dass ich gesagt habe, können wir da nicht eine Version für den Podcast haben? Hat er gesagt, ja, klar, macht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das dürfen. Und deswegen gibt es jetzt hier den Ghostbusters-Song von Marty Fischer in der Country-Version.
If you're seeing things running through your head,
cool, oder?
Mega.
Mega cool. Ich bin Fan.
Ich finde die anderen Versionen auch alle mega gut. Also schaut euch das bitte unbedingt an. Den Link zum Video und zu Martis Kanal packen wir in die Shownotes. Und Grüße gehen raus an Marti. Cool, dass wir das machen konnten. Und es bringt mich auch gleich wieder zurück ins Kino, denn ich habe mir diese Woche den aktuellen Ghostbusters-Film tatsächlich auch angeschaut. Anne, du auch, ne?
Ja.
Wie fandest du es?
Also ich bin eigentlich auch Fan von Ghostbusters, aber ich fand, das war jetzt so ein typischer 5., 6., ist ja jetzt schon, sind jetzt schon einige Filme rausgekommen. Und mich hat jetzt hier explizit nicht irgendwas Wissenschaftliches oder irgendwas mit den Geistern gestört, sondern ich finde diese Familiendynamik ein kleines bisschen nervig. So ein typisches Teenie-Elternverhältnis und es hat es gar nicht gebraucht eigentlich. Fand ich schade, dass das so viel Raum eingenommen hat in dem ganzen Film. Zusätzlich dazu, dass es ein bisschen konfus war, weil wirklich viele Menschen mitgemacht haben. Also viele, die auch gefühlt eine Hauptrolle hatten. Aber die Story sonst gut. Also der Bösewicht auch gut. Der hätte vielleicht ein bisschen früher kommen können. Aber,
stimmt, ne? War ganz am Ende erst.
Ja, ja, aber vom Ding her eigentlich eine coole Idee. Wir wollen nicht zu viel sagen, falls ihr den noch
nicht
habt.
Wir wollen nicht zu viel spoilern. Also Spoiler werden jetzt generell nicht ausbleiben, ja, überhaupt bei diesem Format. Aber zum Neuen müssen wir noch gar nicht so viel sagen. Also ich fand ihn ziemlich cool. Er hat für mich ganz viel von diesem alten Vibe wieder mitgebracht. Ich fand die Special Effects richtig, richtig gut. Das sah alles richtig cool aus. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Das war eine sehr amerikanische Art zu erzählen. Ich fand es nicht ganz so nervig, weil das bildlich halt einfach funktioniert hat. Aber ich fand halt an diesem Film cool, dass irgendwie alle gleich etabliert waren. So, also die alten Ghostbusters waren mit drin von Anfang an, die neuen Ghostbusters waren mit dabei. Ant-Man hat mitgespielt. Der Typ von Stranger Things.
Mike.
Cross-Franchise. Ja, genau, Mike hat mitgespielt.
Ja, aber das stimmt. Das war besser als zu dem Vorgängerfilm, wo ja quasi auch schon die gleiche Besetzung war. War halt cool, dass die alle direkt am Start waren und man nicht die ganze Zeit auf diesen einen Moment gewartet hat, wo endlich die alten Ghostbusters zurückkommen.
Aber für alle, die jetzt nicht mehr genau auf dem Plan haben, was die Ghostbusters eigentlich sind, gibt's hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Das Ghostbusters-Franchise dreht sich um eine Gruppe von Geisterjägern, die paranormalen Aktivitäten in New York City entgegentreten. Angeführt von Dr. Peter Venkman, Dr. Raymond Stantz und Dr. Egon Spengler gründen sie ein Unternehmen, um Geister und übernatürliche Phänomene zu bekämpfen.
Are you troubled by strange noises in the middle of the night? If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters!
Sie entwickeln spezielle Ausrüstung, darunter Protonenstrahler, um Geister einzufangen. Zusammen mit ihrem Freund Winston Zeddemore stürzen sie sich in den Kampf gegen übernatürliche Bedrohungen, darunter der ikonische Marshmallow-Mann und der Dämon Gozer. Die Filme und die animierte Serie haben einen Kultstatus erreicht und sind für ihren Humor, ihre visuellen Effekte und ihre einprägsamen Charaktere bekannt.
Und wer trägt die Fackel jetzt weiter? Die Nachfahren von Egon Spengler.
Im neuesten Teil Frozen Empire geht es um ein antikes Artefakt, das eine böse Macht freisetzt, die Kälte als Waffe nutzt und damit droht, ganz New York in eine Schnee- und Eiswüste zu verwandeln. Die alten und die neuen Ghostbusters müssen zusammenarbeiten, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor der Kälte zu bewahren.
Wir stehen vielleicht vor einer zweiten Eiszeit.
Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können.
An die Arbeit.
Nicht behilflich sein? Man, it's in Uniform, ja! Yeah.
Henry, du bist ja vor allen Dingen Fan von den 80er-Filmen, mhm. Ghostbusters 1 und 2. Warum?
Ich habe die gesehen damals, oder den ersten Teil damals, da war ich irgendwie 7 oder 8 und hat mich sofort gecatcht. War geil. Also fand ich super cool mit diesen Proton-Packs, mit diesen Geistern, mit diesen Monstern und der Marshmallow-Mann. Seitdem war ich Fan. Und auch die animierte Serie habe ich damals alles geguckt.
Wir wollen das immer so machen in den Folgen, dass sich jeder von uns einen bestimmten Aspekt eines Franchises oder eines Films, einer Serie raussucht und uns dann ein bisschen was mitbringt und wir dann gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Ich darf heute anfangen und ich kümmere mich so ein bisschen um die Geisterjäger bei uns in der echten Welt. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich in der ersten Folge, ich sag mal, einen Stargast mit dabei haben. Denn ich habe mir gedacht, komm, ich frage mal gleich bei den Profis nach, nämlich bei der GWUP, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist also die Organisation der Skeptikerbewegung hier in Deutschland, 1987 begründet. Und die beschäftigen sich eben mit allem, was so ein bisschen shady ist, ne? Verschwörungstheorien, Parawissenschaften, Esoterik, Alternativmedizin. Und betrachten das alles kritisch, untersuchen das zum Teil auch und sind absolute Fans und fördern auch wissenschaftliches und kritisches Denken.
87 gegründet, wann kam Ghostbusters raus? Der erste Teil?
Ich glaube 84.
Ja, ich sehe eine Korrelation.
Ich glaube, die amerikanische Skeptikerbewegung gab es schon eher. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich da einen sehr netten Austausch mit Bernd Harder, der ist Journalist und Buchautor und beschäftigt sich eben bei der Group seit vielen Jahren mit Esoterik, Okkultismus und paranormalen Phänomenen. Der ist auch der Pressesprecher der Group. Also das war wirklich cool. Das hat nämlich ganz, ganz kurzfristig noch geklappt. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt so in Richtung Real-Life Ghostbusters gehen, dann gucken wir doch erstmal historisch, wie das war. Wer waren denn die ersten Ghostbusters? Also Geisterglaube und Geistersichtung, die gab es schon immer in allen Kulturen. Aber der erste Ghost Club, ja, also so eine Institution von Geisterforschenden oder Geisterjägern, der wurde 1862 in London gegründet. Und die haben eben gesagt, ja, wir wollen paranormale Phänomene untersuchen. Und ein Mitglied bei denen war Harry Price, ein britischer Parapsychologe. Und der gilt als Vater der modernen, also der technologisch unterstützten Geisterjagd. Der hat halt gesagt, okay, wir brauchen hier, naja, so wissenschaftliche Vorgehensweise und wahrscheinlich auch ein paar Geräte, um das wirklich zu untersuchen. Der hat auch sehr shady Sachen gemacht, muss man dazu sagen. Aber ja, er gilt da eben so als Vorreiter. Und ich würde sagen, man kann ihn als einen der ersten Ghostbuster bezeichnen. Der hat dann 1923 die Uni London sogar gebeten, bitte endlich mal ein Institut zur Erforschung parapsychologischer Phänomene zu gründen. Und die Uni auch gebeten, die erforderlichen finanziellen Mittel da zur Verfügung zu stellen. Und die Uni London hat gesagt, jo, auf jeden Fall, machen wir. Ein Jahr später haben die das gegründet. University of London Council for Psychical Investigation. Fand ich ziemlich witzig. Die hatten sogar einen eigenen Raum für Seancen. Und die wurden dann da drin abgehalten und untersucht. Das ist doch irre, oder?
Bisschen schon. Ich frage mich gerade, ich frage mich generell, was die sich gedacht haben. Also wie sind die das angegangen?
Und an welche Fakultät haben die das angegliedert?
Ja.
Also die sind dann später logischerweise an die Psychologie, also hier steht es, nee, Fachbereich Psychologie, ja. Mhm. Ja, und das ist dann aber mit dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg alles eingestellt worden und ich glaube auch, zumindest bei uns würdest du das heute so an keiner Uni mehr durchbekommen, aber ich habe eine Schätzfrage für euch. Schätzt mal, wie lange es in Deutschland einen Lehrstuhl für Parapsychologie an einer Universität gab.
Oh, ich sag 2001 und dann ist der gestorben.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar länger war, weil so ein Krimskrams hält sich ja immer sehr, sehr lang. Also wenn du da einmal drin bist, genau, also entweder stirbst du auf dem Lehrstuhl dann oder ich tippe 2005 oder 2010. Okay, 2010, ich sag 2010, ja.
2010, da gab es schon Deutschland sucht den Superstar.
Ja.
Okay, Anne, hast du das recherchiert und nachgeguckt?
Nee, stimmt
weil
das?
Es ist 2001.
Mega, nee.
Wirklich? Tatsächlich, ja, an der Universität Freiburg. Und ihr habt ganz recht. Also es ist dann mit dem Tod des Professors, der da drauf saß, ist das eingestellt worden. Und das ist danach umgewidmet worden. Also inzwischen ist das die pädagogische Psychologie. Also nicht mehr so shady, sondern sehr seriös. Und Henry, du bist aber gar nicht so schlecht mit 2005, denn das letzte oder eines der letzten an eine Universität angeschlossenen Institute wurde in Princeton, ja, also auch renommierte Uni, erst 2007 dicht gemacht.
Wow.
Krass, ne?
Ja, schon. Was haben die gemacht den ganzen Tag?
Das frage ich mich auch. Und was haben die veröffentlicht? Wo haben die veröffentlicht?
In Nature? Und wer hat da studiert? Haben die noch Kurse gegeben? Oder haben die einfach nur wirklich da gesessen und gesagt, ich habe hier meinen Lehrstuhl?
Ich habe mir das jetzt im Einzelnen nicht angeschaut, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich das im Laufe der Jahrzehnte natürlich immer mehr in Richtung Wahrnehmungspsychologie verschoben hat und die da jetzt nicht mehr irgendwelche Seancen abgehalten haben, sondern das Ganze natürlich eher ja mit menschlicher Erfahrung übereingebracht haben. Aber diese Namensgebung, der ist natürlich schon krass, ne? Wenn du sagst Parapsychologie, das klingt immer erstmal. Da läuten immer erstmal ein paar Alarmglocken. Für uns ist das jetzt natürlich ein bisschen schlecht, sag ich mal, denn das heißt, es gibt heutzutage keine echten oder zertifizierten oder ausgebildeten, alles in Anführungszeichen, Geisterjäger. Also die, die das machen, das sind Amateure, die ein Hobby haben. Die rennen mit viel Ausrüstung rum und das ist unter Umständen halt alles ein bisschen sinnlos. Wir hören mal in den ersten Ton von Bernd Harder rein.
Denn wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt Geister gibt und welche Eigenschaften sie haben und ob überhaupt und wie man die messen könnte. Deshalb sieht eine wissenschaftliche Geisterjagd, also wenn tatsächlich echte Wissenschaftler, also Physiker oder Psychologen sich mit dem Thema beschäftigen, sieht ganz anders aus. Also da kommen keinerlei Geräte zum Einsatz, die irgendwie Strahlen erzeugen oder blinken oder Geräusche machen, sondern bei der echten wissenschaftlichen Geisterjagd nimmt man eigentlich keine Geister in den Fokus, sondern man beschäftigt sich mit den Leuten, die Geister sehen oder spüren, und es geht dann viel eher um die psychologischen Effekte, was da passiert, warum Menschen diese Empfindungen haben. Also das ist was völlig anderes in der Realität.
Und da, finde ich, gibt's einen schönen Vergleich im Film, denn Ray Stantz, ja, der, ich sag mal, Vorzeige-Ghostbuster, der sagt schon im ersten Teil, wenn du ein Geisterjägerbüro aufmachst, dann kommen erstmal alle Spinner der Stadt rein und erzählen dir ihre Geschichten.
Das zieht sich, glaube ich, auch noch durch all unsere Themen, die wir heute mitgebracht haben. Also dieses Problem, in Anführungszeichen, dass selbst wenn es Geister gäbe, wir gar nicht wissen, was die machen und wie man die überhaupt finden kann.
Absolut, absolut. Also was dem Ganzen fehlt, ist eben so ein gemeinsames theoretisches Grundgerüst. Ne? Was sind Geister? Was haben die für Eigenschaften? Was wollen wir eigentlich messen, wenn wir messen? Bernd Harder sagt, das sind alles reine Privattheorien und jede Gruppe hat da ihre eigenen Definitionen. Und da können wir ja nochmal ganz kurz auf den Bereich Wahrnehmungspsychologie schauen. Er sagt natürlich auch, die Leute sehen, was sie sehen wollen. Und da habe ich ein schönes Beispiel für euch mitgebracht. Anne, das wird dich vielleicht interessieren. 1976, welche Sonde? Weißt du es, auf dem Weg zum Mars?
Viking.
Ja, sehr gut, genau. Die Viking 1, die erste geglückte Marslandung.
Mit dem Marsgesicht.
Genau, die Muttersonde hat so einen Berg fotografiert und das ging dann auch in diesen Verschwörungs- und Esoterikkreisen komplett durch die Decke, weil da ein menschliches Gesicht zu sehen war. Und das ist ein Phänomen, das heißt Pareidolie, also du hast irgendein komisches Muster und dein Gehirn oder irgendeine random Struktur und dein Gehirn versucht, ein Muster zu erkennen. Und das sind natürlich dann meistens erstmal Gesichter. Also du hast so ein Interpretationsphänomen. Und das Gleiche, das hast du bei diesen Geisterjägern. Ja? Also die gehen dann raus mit Tonbandgeräten, nehmen irgendein Rauschen auf. Und wenn man das dann langsam abspielt und das irgendwie 10-mal lauter macht, dann finden sich da drauf halt irgendwelche Artefakte, die dann als Geisterstimmen interpretiert werden. Die nennen das EVP, Electronic Voice Phenomena. Und dazu kommen natürlich noch diese ganzen Geräte, Artefakte oder Defekte, ne? So ein Knacken oder nicht überspielte Fetzen von alten Aufnahmen, Funkwellen vom CB-Funk, von der Taxileitstelle oder so. Also das kommt dann alles rein. Und ich habe mir trotzdem mal angeschaut, wie diese Hobbygeisterjäger messen, ne? Weil im Film sehen wir ja immer Messgeräte und ich habe mir gedacht, okay, womit laufen die denn rum? Und das ist echt ein richtiges Arsenal, was sie da haben. Also die haben halt so Infrarotthermometer dabei, messen also Wärmestrahlung, Magnetfeldmessung, Ultraschallbewegungssensoren, Konzentrationsmessung von Gasen wie Kohlenmonoxid und sogar Geigerzähler. Ich nehme mal an für radioaktive Geister.
Also summa summarum, die haben sich einfach alle Messgeräte geholt, die man so frei verkäuflich bekommen kann und hoffen, dass sie damit Geister finden.
Und das funktioniert natürlich immer nur rückwirkend, ne? Also du hörst dir das an und machst dann rückwirkend einen Schluss. Und wissenschaftliches Arbeiten funktioniert ja genau andersrum, ne? Du sagst vorher, was will ich messen, was will ich untersuchen und guckst dir dann an, was für Ergebnisse du bekommen hast. Aber du sammelst nicht erst die Belege und formulierst dann deine Theorie. Und das heißt, seriöse Skeptiker, ja, also die jetzt wirklich sich solche Beweise angucken, die nutzen solche Geräte zum Beispiel gar nicht. Also die gehen dann nur mit einer Kamera oder einer Taschenlampe und einem Notizbuch raus und lassen sich das dann erstmal alles erklären und schauen sich erstmal die Belege vor Ort an. Genau, und ich habe trotzdem nochmal auf diese Messung im Film geschaut. Ne? Im Film haben die Geisterjäger ja dieses PKE-Messgerät. Also das sieht aus wie so ein Infrarotthermometer mit zwei Flügeln, so zwei Antennen links und rechts. Und natürlich Wie Bernd Hader das schon gesagt hat, das blinkt alles. Ja? Lauter LEDs da drauf. Und das soll psychokinetische Energie messen. Henry, hast du schon mal von psychokinetischer Energie gehört?
Nur bei den Ghostbusters.
Okay, also wir haben kein physikalisches Äquivalent dafür.
Nein.
Aber das ist sowieso auch so ein Ghostbusters-Phänomen, dass die ganze Zeit willkürlich irgendwelche Fachwörter gedroppt werden, ja, damit es sich genau ein bisschen wissenschaftlich anhört. Aber ist es eigentlich von vorn bis hinten nicht?
Absolut. Wie ging's dir, als sie jetzt im neuesten Teil, was haben sie gesagt, Quantenmechanik, haben sie ganz deutlich gesagt.
Sie haben ständig Quantenmechanik gesagt und ich sag euch, wie es ist, ich habe hier so eine Notizenliste angefangen, während ich den Film gefunden habe. Das Gewebe des Universums zum Beispiel war ein Fave von mir. Pyrokinese, na klar. Transapparieren, ja, alles. Also es klingt erstmal alles mega cool, als wäre das was, aber ja, ist es natürlich überhaupt nicht.
Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe aber mal geguckt, was könnte denn jetzt im echten Leben ein Äquivalent zu so einem Psychokinese-Messgerät sein? Und das sind natürlich diese EMF-Geräte, ja, also die elektromagnetische Felder messen. Und die Idee dahinter ist, dass Geister und Spuk immer irgendwie mit dem Vorhandensein von elektromagnetischen Anomalien in Verbindung stehen. Also demnach erzeugen Geister ein eigenes elektromagnetisches Feld, das sich, und pass auf, in einem für uns unsichtbaren Wellenbereich der elektromagnetischen Strahlung befindet.
Also in fast allen.
Ja, genau.
Ja, und das Ding ist halt, du hast da natürlich, die rennen dann damit rum. Und das Problem ist auch, dass die Laien ja keine Ahnung haben, wie man das richtig anwendet und richtig interpretiert. Ne? Du hast natürlich überall massig Störquellen, jedes schlecht isolierte Kabel, jeder Handymast, jedes Elektrogerät im Raum kann das beeinflussen. Also als Wissenschaftlerin würdest du hier sagen, Kacke, meine Messung ist im Eimer. Aber die Ghostbusters, die sagen,
wir haben einen!
Seriöse Skeptiker, die sagen aber, also es gibt da einen, der Skeptiker in den USA, Joe Nickel heißt er, und der sagt, ich rate sogar davon ab, eine wissenschaftliche Ausrüstung für die Geisterjagd zu verwenden, weil diese Geräte nicht dafür entwickelt worden sind und nicht nachgewiesen ist, dass sie für solche Untersuchungen überhaupt geeignet sind. Und auch Bernd Hader, der hat da noch einen schönen Ton dazu gesagt, wir hören nochmal rein.
Die Filmreihe heißt ja auch Ghostbusters und diese Leute nennen sich ja selber auch Ghost Hunter. Also ich glaube tatsächlich, dass das vor allem hier in Deutschland ist das tatsächlich sehr stark von solchen Filmen inspiriert. Nicht nur von Spielfilmen, auch von so amerikanischen Dokus, wo dann diese Ghost Hunter irgendwelche Gebäude oder so besuchen. Also es ist natürlich so, dass das Laienforschung, wie man das nennt, eine ganz tolle Sache ist. Also zum Beispiel in der Astronomie ist es ja so, dass Hobby-Astronomen ganz tolle Entdeckungen machen. Also die finden viele Sachen, die den richtigen berufsmäßigen Astronomen verborgen bleiben. Die entdecken Asteroiden oder Minimonde und ähnliches mehr. Der große Unterschied ist halt nur, die halten sich natürlich an wissenschaftliche Standards und an die wissenschaftliche Methodik. Also wenn Hobby-Astronomen nach Asteroiden suchen, dann tun sie das im richtigen, realen Universum und nicht in irgendeinem imaginären Fantasieuniversum wie in solchen Filmen.
Ein bisschen hart, ne?
Aber so ist es eben. Ja, also es ist ja auch gar nicht mal so selten so, dass sich Science und Science Fiction so gegenseitig inspirieren. Also da ist ja auch gar nichts gegen einzuwerfen. Aber also an der falschen Stelle. Also es ist halt eher so, ja, okay, cool, wir haben hier im Film coole Technik, die wir auch gerne in echt hätten, irgendwelche KI-Sachen oder so, das hätten wir auch gerne wirklich, lass mal in die Richtung forschen, okay. Aber jetzt sozusagen, hey, in diesem Film funktionieren Geister so, ich denke jetzt einfach, Geister funktionieren auch in echt so, das ist natürlich der falsche Weg.
Absolut. Und eins ist mir auch noch aufgefallen, gerade weil ich gestern den ersten Teil nochmal gesehen habe, die sind ja da am Anfang als Ghostbusters noch an der Columbia University in New York angesiedelt, die werden dann ja auch rausgeschmissen, also das Institut wird bei denen schon 1984 dicht gemacht. Aber dem Peter Venkman wird ja auch vorgeworfen, dass er ein sehr schlechter und sehr mieser Wissenschaftler ist. Und der Spengler, der Egan Spengler, der ist ja quasi auch so ein halber Ingenieur, der entwickelt ja diese ganzen Geräte. Und das machen die aber auch so dilettantisch, als sie zum ersten Mal diese Protonenstrahler benutzen, die haben das vorher nicht getestet. Also es ist sowas von unwissenschaftlich. Die stehen dann in diesem Hotel, wollen den Slimer fangen. Und dann sagen die, boah, wir gucken mal, ob es funktioniert.
Wisst ihr, mir ist gerade eingefallen, dass wir eigentlich noch keinen vollständigen, erfolgreichen Test mit diesen Geräten hatten.
Ich mache mir schwere Vorwürfe.
Ja, ich auch.
Sinnlos, sich jetzt deswegen Sorgen zu machen.
Wieso Sorgen?
Jeder von uns trägt einen nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger auf seinem Rücken.
Ja, machen wir uns bereit. Schalte mich ein.
Also wirklich völlig, völlig Banane. Auch mit so einem Protonenstrahlgerät, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Habt ihr schon mal irgendwas Gruseliges übersehen? Wir sind ja hier auf der wissenschaftlichen Seite. Aber habt ihr schon mal was erlebt, wo ihr jetzt emotional gedacht habt, oh, das war jetzt irgendwie weird?
Nein.
Ha, so geil, nein.
Also ich glaube so im Halbschlaf, wenn man aufwacht und denkt, man sieht ein Gesicht, man ist noch total verballert und dann guckt man nochmal hin und merkt, alles klar, das Kissen ist so ein bisschen verknüttelt und sieht wie auf dem Mars, das sieht aus wie ein Gesicht.
Ja, voll.
Genau, sowas, aber sonst
aber nicht. Stimmt, dieser Halbschlafmoment ist manchmal crazy. Also ich habe das auch öfters mal, dass ich so ein bisschen schwanke zwischen wach und schlafen und dann träume ich lieg im Bett und dann passieren komische Sachen, die aber nicht in echt passieren. Also das habe ich manchmal auch, dass ich so ganz kurz einen Moment denke, bin ich jetzt eigentlich wach oder nicht?
Ich hatte das einmal, da habe ich bei einer Freundin übernachtet und die hat im Holzhaus gewohnt. Und so ein Holzhaus, das knackt nur die ganze Zeit. Oh, das war, also war ich noch deutlich jünger, aber das war schon, da muss man sich dran gewöhnen. Das ist auf jeden Fall creepy.
Und konntest du schlafen dann?
Ja, doch, das ging gut. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen die Geisterjäger im Real Life betrachtet und bei den Ghostbusters ist es natürlich auch einfach, weil da sind die Geister ja deutlich zu erkennen, also es ist für alle Welt ersichtlich irgendwie, ja, es gibt Geister. Die hier im Real Life, die müssen sich eben dann an ihren Hokuspokus-Glauben irgendwie da halten. Es gibt aber einen sehr eindeutigen Real Life-Bezug vom Ghostbusters-Film. Das ist auch ein sehr gruseliges Phänomen und das ist Kapitalismus. Und das fand ich auch sehr schön. Bei ihrem ersten richtigen Einsatz im Hotel, wo sie Slimer fangen, da sind ja alle ein bisschen pleite, die Ghostbusters am Anfang. Und Pete Venkman, der denkt sich dann einfach ad hoc einen Betrag aus, was die ganze Aktion jetzt kosten soll.
Und nun lassen Sie uns ernsthaft reden. Also für das Einfangen haben wir eine Gebühr von 4 Riesen zu berechnen, $4,000 dafür. Aber wir haben unsere Sonderangebotswoche für Protonenladungen und Lagerung der Bestie. Und so kommen diese Posten nur auf $1,000 glücklicherweise.
Und das hast du natürlich auch im realen Leben, ne? Also Geisterjagd fasziniert die Leute und genau wie bei Schwurblern und den Esoterikern auch, ist das ein komplett durchkommerzialisiertes Business. Also man kann da massig Bücher verkaufen, diese Haunted Hotels, die machen Kohle. Es gibt Geisterführungen, aber eben auch super teure Geräte. Und da hören wir nochmal, was Bernd Hader zu sagen hat.
Also ich kenne tatsächlich solche Ghost-Hunter, die mir da stolz ihre Ausrüstung gezeigt haben. Und das geht wirklich in die Tausende Euro. Also das Zeug ist nicht ganz billig. Also das kann man sich sowohl im Baumarkt zusammenkaufen. Das sind dann zum Beispiel so Infrarotthermometer oder Geräte, mit denen man elektromagnetische Felder messen kann. Das Ganze gibt's dann auch so ein bisschen aufgehüpft. Tatsächlich in so kommerziellen Geisterjäger-Shops im Internet. Da ist das Ganze nochmal ein bisschen teurer und kombiniert dann verschiedene Eigenschaften. Also Hauptsache, die Dinger leuchten dann schön und blinken und machen Geräusche. Aber wie gesagt, solange gar nicht klar ist, was Geister eigentlich sind und welche Eigenschaften die haben, ist das ja total sinnlos.
Total sinnlos. Ich packe euch mal noch einen Link in den Chat. Klickt da mal kurz drauf. Denn es gibt die tolle, in Anführungszeichen, Website ghostflix.tv und da kann man den Rampod kaufen.
Übelst geil. Bestell ich mir sofort. Sieht geil aus.
Henry, kannst du beschreiben, wie das Ding aussieht?
Na, das ist so ein Zylinder, der ist schwarz. Es steht groß mit rot draufgeschrieben aus, was es ist, der Rampod. Und oben ist so ein roter Deckel drauf. Da ist eine Antenne dran und 5 Lichter und 3 Knöpfe.
Genau.
Oder sind es Lichter? Sind es
Lichter? Sind LEDs. Ja. Es sieht aus wie so eine einfach so eine Blechbüchse mit 5 LEDs und einer Antenne. Ja,
wie so ein Tischknaller mit Antenne.
Aber es steht dran, das Original aus den USA.
Es ist ausverkauft übrigens.
Fuck.
Ja, für 259 Euro. Anne, kannst du vielleicht mal den ersten Absatz und den Satz, der da noch steht, vorlesen?
Gerne. Achtung, kleine Dauerwerbesendung. Der international bekannte Rampod besticht vor allem durch seine Zuverlässigkeit. Hammer. Das stand da nicht. Er verfügt zusätzlich über eine Temperaturerkennung. Die Reichweite ist einstellbar. Ah, es ist also ein teures Thermometer.
Und er hat jetzt mehr, 40% mehr
40%
Empfindlichkeit.
Mehr.
Das ist so ein schlechter Selling Point. Schreib doch 100 drauf. Wirklich, ist doch komplett ausgedacht. Schreib 100 drauf. Und aber pass auf, weil du sagst, in Thermometer, es ist ein sehr schlechtes Thermometer. Guck mal bei den technischen Daten unten.
Plus minus 5 Grad.
Plus minus 5 Grad.
Zum Glück macht es auch akustische Signale. Dann hast du wenigstens das Gefühl, es passiert was. Und die 9-Volt-Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Oh, das ist gut.
Das ist nicht normal eigentlich, ist paranormal quasi.
Netter Gag. Ich habe auch nochmal Bernd Hader gefragt, ja, who you gonna call? Also wen rufen wir denn jetzt an, wenn wir wirklich irgendwas Komisches und Gruseliges sehen?
Also ich würde tatsächlich davon abraten, sich mit sowas an Geisterjäger zu wenden. Also meistens hilft schon ein Gespräch mit einem guten Freund, der irgendwie vernünftig ist und rational denken kann und die Situation ein bisschen kennt, als da irgendwelche Leute von außen einzubestellen, die eine bestimmte Theorie im Kopf haben und eigentlich nur versuchen, die zu bestätigen, egal um welche realen Probleme von dieser Person es tatsächlich geht.
Kann man so stehen lassen, oder?
Nehmen wir.
Sehr gut.
Okay, nachdem wir jetzt die Real-Life-Ghostbusters unter die Lupe genommen haben, gucken wir uns nochmal ein kleines Phänomen an, was wir schon aus den alten Ghostbusters-Filmen kennen und was in den neuen natürlich auch die ganze Zeit da war. Und das ist Ektoplasma. Ektoplasma ist in den Filmen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist irgendwie der Glibber von den Geistern, den man finden kann mit seinen Messgeräten. Manchmal auch mit seinen Händen. So, wenn das jetzt von so einem Slimer kommt zum Beispiel.
Absolut, da gibt's gleich am Anfang diese Szene in der Bibliothek, wo die so durchgehen und Peter Venkman versucht, das überall abzustreifen, weil es so eklig ist.
Ectoplasmic residue.
Und das wird warum auch immer Ektoplasma genannt. Also ich habe wirklich versucht, das zu verstehen. Ektoplasma ist was Reales, also das gibt's in echt. Es hat weniger mit Geistern zu tun, sondern mehr mit Zellen. Und zwar merken wir uns aus dem Schulunterricht ja eher das Wort endoplasmatisches Reticulum. Und es gibt das Endoplasma und das Gegenstück dazu ist quasi das Ektoplasma. Und beides zusammen bildet das, Achtung, Zytoplasma. Und das ist einfach quasi, das ist okay, ein bisschen wie Glibber ist es vielleicht, aber das ist das Zeug, mit dem eine Zelle gefüllt ist, wo denn quasi diese Zellorganellen drin liegen. Und Ektoplasma ist das äußere Zytoplasma und Endoplasma das innere Zytoplasma. Und das war es eigentlich auch schon. Also mehr ist es nicht.
Zellglibber.
Es ist Zellglibber. Und die gute Nachricht ist quasi ja, okay, Menschen haben das. Also Menschen haben das. Deswegen könnten theoretisch menschliche Geister, why not, das auch haben. Das Problem ist ja, dass wir gerade schon gesagt haben, dass wir gar nicht wissen, ob es Geister gibt oder nicht. Und das Ektoplasma kann halt auch eigentlich nicht viel. Vor allem ist es nicht elektrisch geladen oder so. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf unsere Messgeräte oder auf die Messgeräte, die präferiert verwendet werden, um Geister ausfindig zu machen, Ektoplasma können die nicht finden. Also ja, selbst wenn wir das einem Geist unter die Nase halten quasi, unser Messgerät, würde das dann nicht ausschlagen. Zumindest nicht aufgrund des Ektoplasmas. Und das war es eigentlich auch schon. Also viel mehr gibt's zu Ektoplasma gar nicht zu sagen. Das ist weitestgehend unspektakulär. Wenn man das bei der Google-Bildersuche eingibt, dann kommen nur gruselige Bilder. Also die Biologie hat da komplett verloren, quasi. Also Ektoplasma.
Warte, das machen wir jetzt.
Ja,
das machen
mach
wir
das
echt.
Gerne mal. Ektoplasma bei Google-Bilder sind nur Schwarz-Weiß-Fotos, wo irgendjemandem an irgendeiner random Körperstelle so ein Glibber runterläuft. Ist das. Also man kann, das ist total traurig, wenn ich jetzt für irgendeine Biologie-Sache was wissen wollen würde, ist es schwer, was über Ektoplasma rauszufinden, ohne quasi diese Geister- und paranormale Komponente zu finden. Genau, also wie gesagt, Ektoplasma in der Biologie gab es natürlich, bevor es Ektoplasma als parapsychologisches Phänomen gab, aber es hat sich irgendwie durchgesetzt. Danke, Ghostbusters.
Aber die Bilder bei der Google Bildersuche, das sind jetzt keine wissenschaftlichen Bilder,
natürlich, ne?
Das
nicht.
Sind irgendwelche,
natürlich nicht.
Da, also
ja.
Leute speien, viele Bilder von Kotze, sieht so ein bisschen aus, so stelle ich mir das Berghain vor. Damals.
Oh Mann, ey. Ja, es sieht aus wie Geisterkotze.
Ja.
Ja, ist geil.
Aber ich weiß sogar, was das ist. Ich kann euch das sagen. Denn das wurde, also diese Seancen, die waren damals schon sowas wie ein Dauerbrenner. Also Leute haben da Geld für bezahlt, um mit ihren toten Verwandten Kontakt aufzunehmen. Ja. Und natürlich wurde das alles inszeniert, ne? Also Lichter haben geflackert, Geräusche wurden gemacht. Und ein Medium hat umso mehr Eindruck gemacht, wenn dann da auch noch irgendwas Physisches passiert. Mhm. Und deswegen haben die Sachen verschluckt und wieder ausgekotzt, die dann das Ektoplasma sein sollten. Also es gab hier ein Medium, Helen Duncan,
ja.
Die hat, also man hat dann ihr Ektoplasma, die hat das so ausgespien und dann hat man das genommen, ins Labor gelegt und untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass das hauptsächlich aus Eiweiß bestand und man hat dann rausgefunden, dass das so Baumwollgase ist, also dieses Zeug, was so auch so als so eine Fliegengitterstruktur hat.
Ja.
Also so ein Gewebe aus Baumwolle, das hat die vor den Sitzungen heruntergeschluckt und im passenden Augenblick dann wieder hochgewürgt.
Das heißt, es war nicht mal flüssig. Das war so festes Zeug.
Oh Mann, ich finde es so gemein, wie mit so Leuten gespielt wird, die daran glauben. Das ist so traurig. Und dann wird da so viel Geld mitgemacht und dann verarschst du die so. Oh. Das habe ich mir übrigens eben schon gedacht. Das ist ja auch irgendwie quasi, die Ghostbusters im Film machen es quasi besser, denn die verdienen ja Geld mit ihrem Ghostbusting und die Real-Life-Ghostbusters, die verdienen einfach nur Geld, wenn sie sich diesen REM-Zylinder kaufen.
Ja. Was ich am Ektoplasma noch irgendwie spannend finde, ist, dass die Geister in den Filmen ja häufig so durchsichtig und die gehen durch alles durch, in Erscheinung treten. Aber das Ektoplasma ist immer eine Manifestation. Ne? Das ist, also ich stelle mir das auch witzig vor, diesem Prozess von, du bist ein Geist, alles an dir ist quasi transzendent.
Ja.
Und dann manifestierst du ausgerechnet diesen ekligen
Ausgerechnet
Glibber.
Dein äußeres Zytoplasma kannst du dann irgendwie, warum auch immer, ausspucken. Also ich weiß auch nicht, weil er sich das überlegt hat. Das ist wahrscheinlich wieder so, gab es dann eine Brainstorming-Runde, hey, welcher wissenschaftliche Begriff klingt irgendwie am coolsten und am besten für genau diesen Glibber, den wir hier haben wollen, Ektoplasma. Vielleicht ist es so gelaufen, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ja, bei den Ghostbuster-Filmen ist es ja auch oft so, dass quasi Gegenstände so haunted sind und die dann quasi mit einem bestimmten Geist in Verbindung gebracht werden. Was ja auch, und das ist, glaube ich, auch was Leute im Real Life, dann denken oder damit verbinden.
Ich habe noch gelesen, dass immer wenn so Geister sich manifestieren, dieser Manifestationsprozess irgendwie Energie braucht und es deswegen in ganz vielen Filmen so Kälte zu sehen ist, ne? Auch bei The Sixth Sense, weil dieses ja Materialisieren irgendwie der Umgebung Energie entzieht und es deswegen alles einfriert und kalt wird. Und das spielt ja auch irgendwie im neuen Ghostbusters-Teil eine Rolle. Das ist ja auch alles kalt.
Stimmt. Es gibt so einen kleinen The Day After Tomorrow-Moment.
Stimmt.
Ja.
Wo ganz New York vereist wird. Spoiler.
Das sieht man im Trailer. Ja. Sieht man im Trailer.
Dann dürfen wir das.
Aber sag mal jetzt so aus physikalischer Sicht, ne? Mal unabhängig von Ektoplasma oder durchsichtig und durchlässig, gibt's irgendwie ein Problem so mit der Energiebilanz von Geistern so? Also wenn die Strahlung abgeben, müssen die dann ja auch Strahlung aufnehmen und umwandeln? Also ist es nicht irgendwie alles ein bisschen shady, wenn man jetzt in so eine Richtung denken will?
Naja, die Regel ist natürlich immer, Energie kann nicht aus dem Nichts kommen. Also das ist klar. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Geist schafft es sich irgendwie die Umgebungswärme zu ziehen, ist natürlich schon die Frage, wie genau der das machen will. Ist er denn wie so ein Kühlschrank quasi? Hat er so einen kleinen Kompressor an sich dran? ist thermodynamisch schwierig. Vor allem, wenn der Geist selber nicht kalt ist. Also der Geist selber müsste ja kalt sein, um es zu schaffen, sich überhaupt Wärme zu nehmen, denn Wärme geht immer nur von warm zu kalt, leider nie andersrum.
Und wenn er verschwinden würde, würde es ja wieder warm werden.
Stimmt.
So, guck mal, wir haben die richtigen Hacks hier für die Geisterjäger.
Wir hängen so ein bisschen an diesem Problem, dass wir ja auch nicht wissen, was Geister sind und wovon man ausgehen kann. Aber ja, voll, also Energie ist natürlich immer erstmal ein gutes Indiz, wenn da in der Bilanz irgendwas nicht stimmt. Dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen.
Gut, also ich bin froh, dass mein Ektoplasma an den Stellen ist, wo es hingehört.
In den Zellen, am Rand der Zellmembran.
Also, ich habe mich ein bisschen mit der Technik von den Protonenpacks beschäftigt. Und der Name sagt ja schon, Protonenpacks, die schießen irgendwie Protonen ab. Ja, also wenn die Ghostbusters unterwegs sind und sind da auf Geisterjagd, dann schießen ja immer diese bunten Strahlen da raus, die man nicht kreuzen darf. Obacht.
Auf gar keinen Fall.
Und was ich bei meiner Recherche so oft gelesen habe, ist, das sind Protonen, ja, das sind positiv geladene Elementarteilchen. Die benutzt man, weil die Geister negativ geladen sind.
Um die zu neutralisieren.
Um die zu neutralisieren und zu schwächen. Aber da sind wir wieder dabei, das ist alles sehr, sehr schwammig immer formuliert und sehr viel Hokuspokus. Ja, aber gucken wir mal, diese Protonenpacks, die mit sich rumtragen, das sind Teilchenbeschleuniger. Also Teilchenbeschleuniger ist erstmal ein Ding, was geladene Teilchen auf eine hohe Geschwindigkeit bringt. Das ist an sich eine relativ alte Technologie. Und ja, Teilchenbeschleuniger werden in der Technik ziemlich häufig eingesetzt. Also beispielsweise alle Handys, deren Halbleiterteile sind mal durch so einen Linearbeschleuniger durchgefahren und sind irgendwie dotiert worden. Ja, da hat man geladene Ionen reingeschossen, um die elektrischen Eigenschaften da zu verändern. Und was man halt jetzt mit diesen Protonen macht, ist, die eben auch zu beschleunigen, um dann entsprechend da möglichst schnell auf diese Geister da zu schießen. Und in Teil 2 sagt Egon im Gericht, dass diese Protonenpacks da irgendwelche ja Teile sind, die mit einem oder Nuklearbeschleuniger oder sowas, sagt er, mit einer Halbwertszeit von 5000 Jahren.
Wisst ihr, es ist ein paar Jahre her, seit wir dieses Zeug benutzt haben. Ich hoffe, es wirkt.
Sollte es. Die Powerzellen haben eine Halbwertszeit von 5000 Jahren.
Wir haben keine Zeit für einen Probelauf. Hitzen wir sie auf.
Das heißt, die Energie kriegen diese Teile aus irgendwelchen radioaktiven Sachen. Und ich habe da mal geguckt, welche radioaktiven Isotope eine Halbwertszeit von ungefähr 5000 Jahren haben. Und da bin ich auf den Kohlenstoff 14 gestoßen. Der hat ein bisschen was über 5000 Jahren. Und Curium 246. Das hat 4700 Jahre, irgendwie sowas. Und sozusagen die Idee dahinter ist, so ein bisschen eine sogenannte Radionuklidbatterie zu nutzen. Und das, die gibt's tatsächlich. Anne, kennst du bestimmt, das ist so, nutzt man in der Raumfahrt.
Ja, klar, ständig.
Die sind in Satelliten und diesem ganzen Krempel drin, weil das eben eine Energiequelle ist, die relativ langlebig ist. Man nutzt also Hitze, die beim radioaktiven Zerfall von radioaktiven Elementen entsteht, und nutzt dabei den thermoelektrischen Effekt, der eben aus einer Temperaturdifferenz eine elektrische Spannung macht. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn man ein Metall hat, einen Leiter, und das ist beispielsweise ein Stab, und man macht den an der einen Seite heiß, dann nimmt eben die Temperatur von dieser Stelle, wo die Flamme beispielsweise drunter ist, hin zu der kalten Stelle eben ab. Und was dann passiert ist, durch die Hitze kriegen die Elektronen an der heißen Stelle mehr Bewegungsenergie und diffundieren in Richtung der kalten Stelle. Und dadurch haben wir eben einen Elektronenmangel an der heißen Stelle und so ein bisschen zu viele Elektronen an der kalten. Das heißt, plus minus, es gibt eine elektrische Spannung. Und so erzeugen diese Teile eben ihre Energie. Und das klingt erstmal plausibel. Dieses 246 Curium, das wird in der Technik aber nicht eingesetzt, sondern man benutzt da das 244 Curium. Das hat aber ein bisschen eine geringere Halbwertszeit. Und das Praktische dabei ist auch, wenn man das eben auf dem Rücken trägt, das ist ein sogenannter Alpha-Strahler. Das heißt, da kommen Heliumkerne raus. Das sind ja relativ große Teilchen, die man halbwegs gut abschirmen kann. Also da könnte man schon irgendwas konstruieren, dass die Leute dabei nicht unbedingt verstrahlt werden, wenn die das tragen eben.
Meistens ja nicht mal durch Haut.
Genau.
Also wenn man Glück hat, nein.
Genau, wenn man Glück hat. Also es kommt natürlich ein bisschen auf die Energie an, die diese Alpha-Teilchen haben, ne? Aber grundsätzlich ist Alpha-Strahlung jetzt noch mit das harmloseste bei der radioaktiven Strahlung. Also Gamma ist dann ja am ungünstigsten und Beta-Strahlung, naja, auch nicht unbedingt cool. Aber grundsätzlich könnte man das erstmal machen.
Das heißt, man hätte quasi eine Energieversorgung, die auf dem Rücken erstmal gewährleistet, dass man da was überhaupt beschleunigen könnte.
Ganz genau, ganz genau. Man kriegt da auch Spannung raus von bis zu 70 Volt ungefähr, also zwischen einstelligen Voltbereich und 70 Volt kriegt man da irgendwie als Spannung raus. Das ist erstmal, sage ich mal, okay. Genau, und jetzt brauchen wir Protonen. Also aus der diese Batterie macht erstmal nur die Energie und jetzt müssen wir irgendwie diese Protonen erzeugen und das macht man mit einer Ionenquelle. Das ist auch technisch, wird es bei Beschleunigern auch relativ easy gemacht. Man hat da wie so eine Gasversorgung mit so einem Wasserstoffgas und das kann man jetzt ionisieren, beispielsweise durch irgendwelche schnellen Elektronen, die jetzt dem Wasserstoffatom die Elektronen rausschlagen. Oder durch ein elektrisches Feld kann man jetzt also diese Ladung erzeugen und bringt die dann wiederum in ein anderes elektrisches Feld, um die zu beschleunigen. Und das ist eben das Grundprinzip von so ziemlich jedem Beschleuniger, legen elektrisches Feld an und dann werden sich die geladenen Teilchen in diesem elektrischen Feld eben mit der Zeit immer schneller bewegen. Genau. Und an diesen Protonenpacks sind unten dran, ist so ein rundes Ding. Und das ist die Beschleunigereinheit wahrscheinlich bei den Teilen. Und das könnte man als Zyklotron oder Synchrotron basteln. Das sind auch ja übliche Beschleuniger. Und ein Zyklotron ist die einfache Variante. Und das kann man sich so vorstellen, wie so eine, ja, kennt ihr diese Filmdosen, wo so Filmrollen drin gelagert werden?
Mhm.
Und stell dich vor, man schneidet die in der Mitte durch und zieht die so ein ganz kleines bisschen auseinander und in die Mitte legt man jetzt dieses Proton rein und legt jetzt an den jeweiligen Dosenhälften einmal positive und eine negative Ladung an. Das heißt, das Proton wird jetzt in Richtung dieser negativen Dose beschleunigt. So, jetzt würde das erstmal nur in diese negative Dose da reinfallen. Deswegen brauchen wir jetzt noch ein Magnetfeld. Das steht jetzt senkrecht auf diesen Dosen drauf und dieses Magnetfeld sorgt jetzt dafür, dass dieses Proton auf eine Kreisbahn gelenkt wird. Also Magnetfelder lenken bewegte Ladungen ab. Die können die nicht zusätzlich schneller machen, sondern die sind einfach nur dazu da, die Richtung zu ändern. Und dann wird dieses Proton sich in dieser negativen Dose so ein bisschen um die Kurve bewegen. Und wenn das jetzt diese negative Dose gerade verlassen will, pult man um und lädt jetzt die andere Dose negativ auf. Das heißt, es wird jetzt zu dieser anderen Dose wieder hin beschleunigt, wird wieder ein bisschen schneller, geht um die Kurve und währenddessen das um die Kurve geht, pult man wieder um und so weiter und so fort. Das heißt, man switcht da immer die Ladungsvorzeichen von diesen Dosen und da wird sich dieses Proton dann mit der Zeit auf so einer Spiralbahn immer schneller werdend nach außen bewegen. So, und dann kommt es dann irgendwann vorne raus und ist halt schnell. Genau. Und grundsätzlich kann man die Dinger relativ klein bauen. Das erste Zyklotron, was man gebaut hat, das war 11 Zentimeter im Durchmesser. Und ja, der Ernest Lawrence, der es gebaut hat, hat für dieses kleine Ding einen Nobelpreis gekriegt. Eigentlich eine coole Sache.
Naja, es passt auf jeden Fall auch in den Rucksack.
Genau, passt auf jeden Fall in den Rucksack. Ja, ich hab mal so durchgerechnet, wenn man eine Beschleunigungsspannung von 3000 Volt hat, ein Magnetfeld von 0,4 Tesla, also das ist so ein paar tausend Mal mehr als die Werte vom Erdmagnetfeld, und ein Radius von 20 Zentimeter hat, verlassen diese Protonen den Beschleuniger mit 7,5 Millionen Meter pro Sekunde. Das sind 27 Millionen kmh. So schnell sind die.
Wow.
Ja.
Genau, aber das ist noch relativ wenig, kann man auch mehr machen noch.
Henry, wir haben aber nur 70 Volt.
Genau, aber da könnte man einen Transformator, da irgendwo ist ein Transformator gebaut, der das einfach hochskaliert.
Es klingt so einfach, wenn du das erzählst. Und ja, ich bin mir sicher, dass der Geist von Evan Reitman, der dreht sich jetzt im Grabe um, weil er sich denkt, Zyklotron, das wäre so ein geiles Wort gewesen, oder?
Und nicht vergessen, der REM-Pod funktioniert nur mit dem 9-Volt-Block.
Ey, das stimmt.
Ja, stimmt.
Ey, seht ihr, man braucht wahrscheinlich gar nicht so viel.
Ja, aber genau. Also am Ende sind ja, ist das ja auch das, was wir vom CERN kennen, ne? Also diese großen Beschleunigerringe. Mhm. Und du sagst, es wäre skalierbar. Also man könnte das auch in einer kompakten Rucksack-Variante jetzt mal rein theoretisch, könnte man das machen.
Ja, aber also das Problem dabei ist, wenn man, je kleiner man es macht, desto größer müssen die Magnetfelder sein, die das Ganze irgendwie auf dieser Kreisbahn halten. Und du hast schon jetzt CERN gesagt, das ist ein Synchrotron. Das ist also dieser LHC, das ist so, würde ich sagen, der bekannteste Synchrotron-Beschleuniger. Der funktioniert ähnlich. Da schießt man das geladene Teilchen schon in diese Bahn irgendwie mit einer Anfangsgeschwindigkeit rein. Und dann gibt's da so Beschleunigungsstrecken, wo eben elektrisches Feld ist. Kennt ihr F-Zero? Dieses Spiel F-Zero vom, das gab's fürs Nintendo.
Von Nintendo?
64. Ja, von Nintendo.
Das ist ein Autorennen oder so, ne?
Ja, das sind so Gleiter gewesen.
Ah ja.
Die so schweben und so. Und da gab es auch solche Beschleunigungsstrecken. Wenn man da drüber fährt, wird man halt schneller. Bei Mario Kart gibt es das auch.
Ach ja, stimmt. Die Pfeile, die orangenen Pfeile am Boden.
Genau, und bei F-Zero war das Ganze ein bisschen länger und so. Und da wurde man eben schneller und so stelle ich mir beim Synchrotron auch vor. Also da hat man so gerade Strecken, wo die Teilchen schneller werden. Und dann gibt's einen Teil mit Magnetfeld, wo die dann wieder um die Ecke gelenkt werden. Damit man eben nicht so einen ewig langen Beschleuniger hat, sondern die eben im Kreis drehen lässt. Und das Ding heißt Synchrotron, weil man die Magnetfelder mit der Zeit immer stärker machen muss, weil je schneller die Teilchen sind, desto mehr Magnetfeld braucht man eben für die Ablenkung.
Und dann synchronisiert man sie quasi?
Man synchronisiert es, genau. Also das ist ein bisschen abgefahrener, aber man kriegt da am Ende auch höhere Geschwindigkeiten bei raus. Genau. Und was ich sagen wollte, dass es problematisch ist, je kleiner man es baut, desto größer müssen die Magnetfelder werden. Und das sind ja Elektromagnete, mit denen man diese Magnetfelder erzeugt. Und für mehr Magnetfeld braucht man mehr Strom. Und dieser Strom wird dann zum Problem, weil je mehr Strom ist, desto heißer wird das Ganze. Und in diesen ganzen großen Beschleunigern, zum Beispiel auch in solchen Medizingeräten, ja, also solche Protonenstrahlung nennt man beispielsweise auch in der Krebstherapie. Da bestrahlt man Leute eben damit, um die Tumorzellen zu zerstören. Und dort sind eben diese Spulen, die da drin sind, um diese Teilchen während der Beschleunigung eben auf dieser Kreisbahn zu halten. Die sind mit flüssigem Helium gekühlt und das sind so bei 4 Kelvin. Sind die, also das sind minus 200 und
69?
Irgendwas bei 60, ja, 69 Grad Celsius.
Gut, das kriegst du wahrscheinlich mit so einer Radionuklidbatterie nicht so gut hin.
Die wird ja auch selber so heiß. Also die Radionuklidbatterie, die macht ja selber so viel Wärme.
Ja. Ja. Genau.
Also du hast ein riesen Abwärmeproblem.
Genau, du hast ein Abwärmeproblem und du müsstest halt, wenn du jetzt das Ding kleiner baust und willst noch mehr Geschwindigkeit von deinen Protonen, die vorne rauskommen, müsstest du halt auch flüssiges Helium mitbringen.
Wobei das mit dem flüssigen Helium nicht ganz so quatschig ist, weil immer wenn die so eine Geisterfalle irgendwo hinpacken, dann dampft das ganze Zeug, ne? Also wenn da so ein bisschen flüssiges Helium rauskommt und dann die Luft da kondensiert, das Wasser an der Luft, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so
macht. Genau, da müsste man halt gucken, was in der Falle los ist, ne?
Ja gut, um Gottes Willen.
Genau.
Das ist ja eh so ein Problem bei den Geistern. Du kannst ja, also ich will jetzt nicht sagen, wir wollen die zerstören, aber das geht ja nicht. Die werden ja immer nur eingefangen. Also die können die werden die ja nicht los, quasi.
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wenn jetzt die Geister negativ sind und ich schieße da die ganze Zeit irgendwelches positives Zeug drauf, dann müssen die ja irgendwann neutral sein.
Ja, eigentlich schon.
Und verschwinden dann irgendwie, ne?
Und verschwinden.
Ja, ja, aber so ist es ja nicht. Die gehen ja immer nur in die Falle rein und dann in das Gefängnis, in Anführungszeichen.
Ja, genau. Also wenn man die nicht mehr beschießt, gehen die auch einfach wieder weg, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Also stimmt. Die müssen ja irgendwie sich wieder negativ aufladen dann.
Ja, stimmt. Und vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, dieser Protonenstrahl, der stoppt ja auch immer an den Geistern, ne? Und zwar auch für beliebige Zeit. Also es ist ja nicht so, dass die quasi jetzt gecharged oder entcharged werden. Oder irgendwie verbrannt oder also da passiert nichts mit denen. Nee. Dieser Protonenstrahl ballert permanent Energie auf die Geister, aber die wird überhaupt nicht, da findet keinerlei Wechselwirkung.
Auch geil ist, dass quasi alles durch die Geister durchgeht, aber der Protonenstrahl halt nicht. Also der berührt die in Anführungszeichen und dann sind die irgendwie geschwächt. Aber vielleicht kann man die deswegen mit diesem EMF-Meter messen, weil die sich dann immer direkt aus ihrer Umgebung die Elektronen wieder ziehen und dann sind die wieder geladen und dann kann man sie wieder messen.
Wir machen jetzt so richtige Parawissenschaft. Wir basteln uns das jetzt auch mal zurecht.
Aber sag mal, Henry, du hast ja gesagt, in diesem Zyklotron oder Synchrotron werden die quasi auf so einem Ring die ganze Zeit gehalten. Bei den Ghostbusters verlassen die Protonen ja das Gerät. Also kann man sich das so vorstellen, dass das auch möglich wäre, dass man die vorne rausschießt?
Ja, das passiert bei den Geräten ja auch. Also du, wenn die zum Beispiel bei diesem Zyklotron das Ende der Dose erreichen, also sobald die das Magnetfeld irgendwie verlassen beispielsweise, bewegen die sich auf einer geraden Bahn und dann gehen die einfach raus. Also das kann man schon machen. Auch beim Synchrotron, wenn du das Magnetfeld nicht mehr stark genug machst, dass die weiter um die Kurve gehen, fliegen die einfach raus.
Das ist ja bei allen Teilchenbeschleunigern so. Ich glaube, man hat da so ein bisschen falsches öffentliches Gefühl von, weil ja immer nur gesagt wird, im Teilchenbeschleuniger. Aber eigentlich, das Beschleunigen ist ja nur Mittel zum Zweck, weil du am Ende ein Experiment damit machen willst. Und am Ende, also hier LHC, Large Hadron Collider, die stoßen dann ja zusammen zum Beispiel oder machen irgendwie andere crazy Sachen. Und es gibt auch viele kleine Teilchenbeschleuniger, die müssen gar nicht immer so groß sein. Ich habe für meine Bachelorarbeit zum Beispiel auch einen benutzt, an der Uni in Leipzig steht auch einer.
Vor allen Dingen, weißt du, für meine Bachelorarbeit, das ist so richtig in your face für alle, die nichts mit Physik gemacht haben. Ja, Teilchenbeschleuniger für meine Bachelorarbeit.
War für meine niedere Forschungsarbeit habe ich das auch mal benutzt.
Okay, Henry, da muss aber noch eine Sache beantworten. Wir sehen ja da immer so einen Lichtstrahl auch. Also würden Protonen, die wir rausschießen, so mit der Luft wechselwirken, dass wir da auch einen Lichtblitz sehen würden?
Ja, würden sie, weil das wäre so ein bisschen wie Polarlichter im Kleinen. Also Polarlichter entstehen ja genau deswegen, weil irgendwelche geladenen Teilchen von der Sonne kommen, die dann mit den Atomen in der Atmosphäre wechselwirken und dann eben leuchten. Und auch die Farben, die wir in diesem Protonenstrahl sehen, die passen auch zu den Farben von den Molekülen der Luft. Also beispielsweise das Rot, was man da sieht, und das Grün, das ist eben Sauerstoff. Das sind Linien vom Sauerstoff. Und wenn irgendwas blau leuchtet, dann wäre es Stickstoff. Also könnte, das ist plausibel. Und ich habe auch ein Foto gesehen von einem Zyklotron. Da kommt eben ein blauer Strahl raus. Also da sieht man so ein blaues Leuchten, da wo diese Protonen rauskommen. Und das sind eben Stickstoffatome, die angetrieben
werden. Es gibt ja auch viel mehr Stickstoff als Sauerstoff in der Luft.
Genau.
Das macht schon Sinn.
Ja, cool. Aber also im Gegensatz zu dem ganzen Geister- und Ektoplasma-Quatsch ist das jetzt tatsächlich noch das Plausibelste, oder?
Ja, schon.
Gut, machen wir einen Sack zu.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Wir hatten uns kühn vorgenommen, nur eine halbe Stunde Folge zu machen. Jetzt sind wir bei anderthalb Stunden. Im finalen Cut wird das sicherlich weniger sein. Aber ja, mir hat sehr großen Spaß gemacht. Ich habe noch einen Ton mit dabei, und zwar von Bernd Harder nochmal. Ich habe ihn mal gefragt, wie das jetzt so ist, ob dieser Film die wissenschaftliche Denkweise fördert oder ob er eher die Leute in Richtung Geisterjäger bringt, ne, so John Sinclair und die Konsorten. Und er meint, ja, das ist natürlich schwierig. Also er befürchtet, dass es da eher so Bock macht, sich so einer Geistergruppe anzuschließen und jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich zu agieren. Aber er hat trotzdem gesagt, dass er nichtsdestotrotz viel Freude an solchen Filmen hat und man auch als Skeptiker sich solche Fantasy- und Science-Fiction-Sachen durchaus gut anhören kann.
Erstaunlicherweise sind tatsächlich die allermeisten Skeptiker wie ich oder Wissenschaftler oder kritische Wissenschaftler sind große Fans von Fantasy und Science-Fiction. Also ich habe den ersten Ghostbusters-Film damals sogar noch im Kino gesehen. Ich bin ja schon relativ alt, also in den 80ern war es natürlich toll. Und ich werde mir auch die neuen ansehen. Und man sieht das ja auch in so Serien wie zum Beispiel Big Bang Theory. Da sind ja auch alles Wissenschaftler, aber die total begeistert sind von Fantasy und Star Wars und Science-Fiction-Filmen. Also wir finden das schon irgendwie toll und natürlich können wir das mit großem Vergnügen genießen, nur es hat eben leider wenig mit der relativ langweiligen Realität zu tun.
So geht's uns ja im Prinzip auch.
Ja, schon.
Also wir mögen ja auch Science-Fiction.
Wie würdet ihr das denn einschätzen? Denkt ihr, Ghostbusters hat eine Chance, Leute für Naturwissenschaften zu begeistern, oder ist eher Quatsch?
Ich denke auf jeden Fall, es hat eine gute Chance. Ich will jetzt nicht so komisch klingen, wenn ich sage, die richtigen Leute für Naturwissenschaft zu begeistern. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie du eh schon veranlagt bist. Und wenn du dazu tendierst, an Geister zu glauben, so ein bisschen religiös angehaucht, wie auch immer, und das so ein bisschen diesen Weg so gerne verfolgen willst, ja, dann machst du es eh. Also wie du ja am Anfang schon gesagt hast, die Ghostbusters hat ja jetzt nicht ausgelöst, dass Leute an Geister glauben. Das gibt's ja seit immer. Und das wird ja nicht aufhören, wenn man jetzt nicht so einen Film macht. Also man muss da schon differenzieren können zwischen Science-Fiction und Science einfach. Also das ist die Realität. Aber nichtsdestotrotz haben solche Filme ja auf jeden Fall großes Potenzial, gerade auch bei Kindern, so Begeisterung für Naturwissenschaft zu entdecken. Wenn man jetzt sieht, oh cool, jemand bastelt irgendwelche coolen ingenieursmäßigen Sachen und so, würde ich schon sagen,
Mutti, ich will auch einen Protonenstrahler. Henry, wie siehst du das?
Ich sehe das auch so ein bisschen wie Anne, weil unter der Prämisse, dass es Geister gibt, ist ja das, was die Ghostbusters machen, schon irgendwie Wissenschaft, oder? Also wenn wir sagen, okay, es gibt diese Geister, man sieht das, die Leute nehmen das wahr und so, dann bauen die dieses fancy Zeug Und ich kann mir schon vorstellen, dass das das Interesse an Wissenschaft weckt. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, oder? Dass wir sagen, okay, da gibt's irgendwelches cooles Zeug. Wir denken mal drüber nach. Wie läuft das eigentlich? Könnte man das machen? Könnte das gehen? Und was steckt eigentlich dahinter? Ja, wie ist es dann tatsächlich? Und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache, um den Zugang zu Wissenschaft zu kriegen. Ja, und das hat ja, ist ja auch gerade gesagt worden im Einspieler, dass so Star Wars, Science Fiction, dieses ganze Zeug irgendwie Interesse weckt an Wissenschaft, an Technologien, an irgendwelchem anderen Zeug.
Ja, absolut. Habe ich nichts mehr zu ergänzen. Wollen wir versuchen, ein finales Fazit zu finden? Wir haben Delfin, Katze und Kuh zur Auswahl. Was wollen wir den Ghostbusters geben?
Also ich würde ehrlich gesagt sagen, der Delfin ist raus. Ich frage mich gerade, ob es für die Kuh noch reicht, weil ich meine, so ein kleiner Rucksack mit so einem Teilchenbeschleuniger wäre drin.
Ich denke auch, ob es für die Kuh noch reicht. Aber der Beschleuniger ist halt schon, ich sag mal, diese eine Sache ist schon ein cooles Stück Technik, wo echt viel drinsteckt.
Und es ist ja, wie du sagst, unter der Prämisse, es gibt Geister, ist das alles gar nicht mal so unrealistisch.
Ich bin auch stark für die Kuh. Einfach aus großem Herzensinteresse und
ja, schon.
Ja, come on. Also.
Ja, hau die Kuh raus. Los, Kuh.
Ghostbusters, das Franchise, wird von Wissen hinter den Kulissen bewertet mit sehr gut.
Jawohl.
Gut, kommen wir zur letzten Sache, die wir in diesem Podcast noch machen wollen, und das ist unsere Community-Rubrik. Also noch haben wir keine Community, aber wir wollen uns natürlich gerne eine aufbauen. Also wenn ihr früher Science-Fiction geschaut habt und jetzt hier auf diesem Podcast hängen geblieben seid oder wenn ihr einfach generell sagt, ey, das ist doch cool, dass das hier mal ein bisschen unter die wissenschaftliche Lupe genommen wird, dann freuen wir uns über Feedback. Das ist unsere erste Folge, wir sind noch ganz frisch im Podcast-Business. Wie klingt das alles? Was zu lang, was zu kurz? Redet einer komisch? Haben wir schlimme Gags? Das wird weiter passieren. Das ändern wir nicht. Aber für alles andere Feedback sind wir offen und machen das auch erstmal sehr basic. Also kontaktiert uns gern über unsere Instagram-Kanäle. Da sind wir relativ aktiv. Anne, dir kann man bestimmt auch bei TikTok irgendwie einen Kommentar hinterlassen oder?
Ja, mittlerweile geht das bei TikTok, dass einem alle schreiben können. Yay.
Genau, also unsere Handles, die findet ihr in den Shownotes, aber wir sagen sie nochmal. Mich findet ihr unter @la_jackpop.
Mich unter @annesnerdnight.
Und mich unter @hnry_krkbl.
Henry, bitte leg dir ein neues Instagram-Handle an nach diesem Podcast.
Henry Korkhobel soll das heißen, ja, ohne Vokale.
Ihr könnt es jetzt nicht, ja, sehen, genau. Henry ist ein bisschen errötet.
Ja, sehr gut. Also wir freuen uns über eure Nachrichten. Ich bin total begeistert. Ich fand, das war cool. Wie war es für euch?
Mega.
Ja, hat viel Spaß gemacht.
Gut, ihr Lieben, wenn alles gut geht und keiner von uns in der Geisterfalle landet, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Kreuzt nicht die Protonenstrahler. Und tschüss, ihr Süßen.
Tschüss.
Tschüssi.
Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing.
The simplest explanation tends to be the right one.
1.21 Gigawatt! Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The answers are there. You just have to know where to look.
Because I'm a scientist. Because I invent, transform, create, destroy for a living. And when I don't like something about the world, I change it.
Das Leben findet einen Weg.
Yes, science!